Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Aus Anlass des 75. Jahrestages des Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg hat die österreichische Bundesregierung beschlossen, das Geld zur Errichtung einer würdigen Gedenkstätte für die Opfer im KZ Gusen zur Verfügung zu stellen. Gusen war das größte sogenannte Nebenlager des KZ Mauthausen. Beim Umgang mit der Nazi-Vergangenheit durch Österreich ist das Konzentrationslager Gusen nahezu völlig in Vergessenheit geraten. Im vierten Teil einer Serie über das vergessene KZ Gusen geht es um den unterirdischen Stollen namens Bergkristall, in dem die Häftlinge Kampfflugzeuge für die deutsche Luftwaffe herstellen mussten. Diese Podcast-Serie ist von den Kolleginnen und Kollegen des Magazins Addendum gestaltet worden.
Aber wir haben Deutsche gehabt, die kam zu Männern, die war verkühlt, die hat da drin gearbeitet, im Büro. Und da hat sie gesagt, die Männer, das weiß ich noch gut, nein, hat so viel Flieger, dann so Blechsachen, dann so in die Stollen machen sie da drinnen. Ne?
Mysteriös, gewaltig und für lange Zeit vergessen. So wird das größte Bauwerk der NS-Zeit auf österreichischem Boden, der Bergkristall, heute von der lokalen Bevölkerung beschrieben. Dabei handelt es sich um ein kilometerlanges unterirdisches System, in das die Nazis am Ende des Krieges die Rüstungsproduktion verlegten. Häftlinge aus dem Gusener Konzentrationslager wurden hier in der Nachbargemeinde St. Georgen an der Gusen zur Arbeit gezwungen. Viele starben an den Folgen der unmenschlichen Bedingungen im Stollen. Folge 4: Bergkristall. Mein Name ist David Freudenthaler und gemeinsam mit meinem Kollegen Michael Meierhofer bin ich nun schon gut eine Woche hier unterwegs, als unsere Recherche sehr persönlich wird. Wir treffen Michaels Oma, die als Kind auf einem Bauernhof in der Nähe des Stollens aufgewachsen ist. Heute wohnt die 90-Jährige in einem Nachbarort. Es ist das erste Mal, dass sie öffentlich über ihre Erinnerungen an diese Zeit spricht.
Mach's keine Kohle nicht.
Danke, Oma.
Lass den Georg noch nicht auch jetzt am Essen, weil ich will ein Weilchen. So, bitte.
Und du bist ja relativ in der Nähe von diesem Stollen aufgewachsen, oder?
Genau.
Wie weit weg war das?
Na, wie weit ist denn das weg? Das ist drüben im Markt da, ne? Und wir sind nachher oben, ich bin da oben im Friedhofs Bauernhaus, ne? Wir haben direkt um mich gesehen, ne?
Was habt ihr da gesehen?
Ja, in Stollen hast du hast einige müssen, aber du hast eh nicht dürfen. Aber du hast halt nur die KZler, was da mal dumm gerannt haben, ne? Irgendwas haben sie da. Also das ist ja ganz großflächlich, war das einzeit mit lauter Stachel drauf.
Es fällt ihr nicht leicht, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Sie erinnert sich, wie viel Glück ihr Vater hatte, den Krieg und die Zeit danach zu überleben. Er bewirtschaftete ein Feld direkt über dem Stollen.
Und da hat mein Vater so ein Glück gehabt, in St. Georgen. Da hat er gackert den Vortag, da hat er so umgackert, weil unten sie gehen die Stollen weit auf bis Luftenberg bereits. Ne? Und hat er umgackert. Und nächsten Tag ist er umgegangen und hat mit der Eng gestraft. Weißt du? Jetzt ist da ein Mordschacht, wie es reingefallen ist. Da müssen sie irgendwas Bomben gelegt haben oder was. Das war schon noch ein Umbruch. Und da war, wenn er da reingefallen war, da war der Maustag. Und am Vortag hat er gackert noch. Gar nichts gesehen.
Wie tief war das?
Ganz tief bis oben in den Stollen hast du gesehen. Ich weiß nicht, wie tief das war. Kann ich nicht sagen.
Ja. Solche Einstürze gab es immer wieder. Fotos aus den 60ern zeigen riesige Krater auf den Feldern über den Stollen. Der Grund dafür liegt vor allem an den missglückten Sprengungen, die die Sowjets 1955 vor ihrem Abzug noch durchführen ließen.
Ich bin nicht einmal mit.
Michels Oma war selbst nie im Bergkristall. Es graust ihr noch heute, bei der Vorstellung da hineinzugehen. Wir verabschieden uns und machen uns direkt auf den Weg zum Stollen. Dort treffen wir den Heimatforscher Rudi Haunschmidt. Durch seine Recherchen wissen wir heute über das Ausmaß der Stollen Bescheid. Wohl niemand sonst kennt die Geschichte von Bergkristall so gut wie er.
Ja, wir befinden uns jetzt über dem Stollensystem Bergkristall in St. Georgen an der Gusen, einem der größten und modernsten unterirdischen Anlagen des Großdeutschen Reiches bei Kriegsende. Ein riesengroßes Tunnelsystem, in dem sich ca. 45.000 Quadratmeter Produktionsfläche befinden oder befunden haben. Und das Besondere an Bergkristall ist, es gab ja viele Stollensysteme im Großdeutschen Reich, die 1944 entstanden sind. Aber kaum eines war so weit entwickelt wie Bergkristall. Denn also es war kaum mehr eine Baustelle, sondern viele, viele Kilometer der Stollen waren bereits installierte Produktionsanlagen für ja, strategische Wunderwaffen des Großdeutschen Reiches, um quasi das Kriegsglück noch einmal zu ändern. Nicht? Und man weiß, dass also hier die Flugzeugproduktion im Bergkristall im Herbst 1944 begonnen hat. Also die Anlage hat, also kann man sagen, ein Dreivierteljahr produziert. Sie ist ausgelegt für die monatliche Produktion. Man halte sich fest von über 1.000 Düsenjägern pro Monat am Fließband. Unwahrscheinliche Produktionszahlen.
Dieser Ort war also für die Rüstungsindustrie der Nazis von großer strategischer Bedeutung. Erst langsam wird uns seine Tragweite bewusst. Nach dem Krieg wird der Stollen von den Amerikanern sofort abgeriegelt, berichtet uns Haunschmidt.
Aber bei den Amerikanern geht es um strategische Interessen. Die haben das abgeriegelt und sind dann Tag und Nacht gefahren, ja, um die wichtigsten Hightech-Maschinen in Sicherheit nach Linz zu bringen, auf die andere Seite der Donau. Weil sich abgezeichnet hat, dass dieses Gebiet früher oder später den Sowjets übergeben sein wird. Ja? Und das ist eine interessante Phase, denn es für die Bevölkerung gab es zwischen August und September, also im Sommer 1945, ein Zeitfenster, das Einzige, wo die Bevölkerung in die Stollen konnte. Ja. Und das war ein Supermarkt für die Leute, die Bauern der Umgebung. Jeder hat Werkzeuge, Materialien, was man brauchen konnte, Motore und so weiter, Funkgeräte einfach mitgenommen. Nicht? Ja. Wagenladungenweise auch, ja, man sich bedient. Das geht sogar so weit, dass die Feuerwehr in St. Georgen bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit war die einzige Feuerwehr wahrscheinlich im Mühlviertel, die bereits einen Funk hatte. Weil die haben einfach so Funkräder, so einen Düsenjäger ins Feuerwehrfahrzeug eingebaut. Nicht? Laut, oder Maschinen, Kanonen, die normal für die Flugzeuge vorgesehen waren, hat halt irgendein Alteisenhändler dann abgeholt und so weiter. Also unvorstellbare Dinge, die da also dann gewesen sind. Um diesen Selbstbedienungsladen der Bevölkerung dann zu unterbinden, haben dann die Sowjets ungefähr im September 1945 dann die Anlage wieder bewachen lassen und haben Tore produzieren lassen, um sie wieder abzusperren. Und dann war die Geschichte längere Zeit abgesperrt.
Das heißt, wenige Monate nach Kriegsende bedient sich die lokale Bevölkerung an der größten unterirdischen Rüstungsproduktion der Nazis wie in einem Supermarkt. Und vor ihrem Abzug 1955 sprengen die Sowjets dann noch einmal große Teile der Stollen. Danach stehen diese für lange Zeit leer. Das Kapitel Bergkristall ist damit aber längst nicht beendet. Ideen für eine weitere Nutzung gibt es nämlich viele.
Dann lassen wir einige Jahre ins Land ziehen. Das ist dann 1969 herum, auch publiziert. Nicht? Also, da ist dann St. Georgen auch bereits also untersucht worden, im Zusammenhang mit den energiewirtschaftlichen Projekten Zwentendorf und Kraftwerk Stein in St. Pantaleon, ja, als potenzielle Endlagerstätte für Atommüll, nicht? Aus Atomkraftwerken. Ja.
Die wollten da Atommüll reinpacken.
Das ist Fakt, das ist ein knallhartes Faktum. Das ist untersucht worden.
20 Jahre nach der Befreiung wird überlegt, den Nazistollen, der mittlerweile mitten in einer Siedlung steht, als Endlagerstätte für Atommüll zu verwenden. Eine weitere Idee im Kalten Krieg war es, die Stollen als Zivilschutzbunker für die Bevölkerung der Stadt Linz bei einem möglichen atomaren Ernstfall zu nutzen. Wir können das irgendwie nicht so recht glauben. Vielleicht liegt es auch an meiner eigenen Verbindung zu diesem Ort. Ich bin selbst in dieser Gegend aufgewachsen. Mein Elternhaus liegt quasi direkt auf der Rückseite des Stollens. Was sich zur NS-Zeit da drin abgespielt hat, damit habe ich mich vor vielen Jahren schon einmal auseinandergesetzt. Aber was nach dem Krieg da drinnen alles geplant war, das wusste ich nicht. Ein Atommülllager direkt hinter dem Elternhaus? Mit diesem Gedanken muss ich erst einmal selbstkräftig schlucken. Am Ende erzählt uns Hauenschmidt von einem persönlichen Erlebnis.
Wir haben einen Nationalfeiertag, am 26. Oktober, das weiß ich heute noch nicht. Da haben wir uns also eine Gruppe von Jugendlichen zusammen und gesagt, ja, wir haben jetzt schulfrei, nicht? Und heute gehen wir mal einen Tag da spazieren unter der Erde in St. Georgen. Nicht? Und ich habe mir den Tag insofern nicht gemerkt, weil wir sind da rein und in der Mögelgrube, das war noch eher leicht. Ja, ne? Und dann ist man da irgendwie rausgekommen, irgendwie, ja, das war immer spannend, also wie weit geht's und wo führt das alles hin. Ja? Und ich habe mir aber gemerkt den Tag, weil wir sind da herum mit Fackeln und mit Taschenlampen. Nicht? Und da sind uns andere Gruppen auch entgegengekommen. Also da war richtiger Stollentourismus da drinnen. Also das war, was immer es sei. Ja.
Okay. Gut. Du. Und dann ja. Einen guten Tee oder was immer ja, genau. Zu Hause erwartet. Rudi, danke. Schönen Abend. Gell? Ciao. Danke.
Das ist eh schon zu dir.
Was ist dein Gott?
Ich glaube schon.
Hallo?
Ah, servus.
Hallo. Ah, hallo.
Relativ spät am Abend treffen wir dann noch den Bürgermeister von St. Georgen an der Gusen, Erich Wahl. Wir sprechen mit ihm im neuen Besucherzentrum, das er gemeinsam mit Freiwilligen direkt beim Stolleneingang selbst errichtet hat. Was er uns mitteilt, ist bizarr.
Vor ungefähr ein Dreivierteljahr ruft mich ein großer Immobilieninvestor aus den USA an und hat sich erkundigt, wem denn das gehört, weil sie hätten da durchaus Interesse, das zu kaufen und da irgendwie so ein KZ-Disneyland auf die Erde zu machen.
Was?
So,
was
denn? Ein KZ-Disneyland? Mitten im Stollen in St. Georgen an der Gusen? Wir können es nicht recht glauben. Auch der Bürgermeister vermutet anfangs, dass das ein schlechter Scherz sei. Dem ist aber nicht so.
Aber
Das heißt, er ruft einfach an und fragt, ja. Grüße, bin ich da beim Herrn Bürgermeister?
Ja, genau. Hat er Idee? Genau, da gab es Interesse, wer ist da zuständig, wo kann man das erfahren?
Wie war deine erste Reaktion
auf das? Ja, momentan habe ich gedacht, das ist ein Gag oder so. Aber nein, die hat das dann nachgefragt und was, wie sie sich das vorstellen, was da meinen und wie das gegangen hat. Und was, ja, die hat das durchaus gut erklären können und schon durch einen Plan im Kopf gehabt. Ne?
In jenem Stollensystem, in dem tausende Häftlinge unter abscheulichen Bedingungen zur Zwangsarbeit verpflichtet wurden, gibt es 75 Jahre danach die ernsthafte Idee eines Investors für einen Vergnügungspark. Einmal mehr können wir nicht wirklich glauben, was wir da hören. Dann erzählt uns der Bürgermeister auch noch von einer Schwammerlzucht, die für mehrere Jahre im Stollen betrieben wurde.
Der Tanner hat da Schwammerl züchtet, die haben 3-4 Leute drin gearbeitet und die haben halt da 1000 Quadratmeter oder 2000 Quadratmeter für die Stollen genutzt für die Schwammerlproduktion.
Während also die Republik den Bergkristall lange völlig ignoriert und schon gar nicht historisch aufarbeiten will, wird er für private Zwecke, ob für Schwammerlzucht oder auch für Sandabbau, wirtschaftlich gut genützt. Weitere Ideen waren ein Atommüllendlager, ein Zufluchtsort der Stadt Linz für den Fall eines Atomkrieges und ein bizarres KZ Disneyland. Das alles erzählt uns der Bürgermeister hier direkt vor dem Stolleneingang. An die Opfer, die der Bau und die anschließende Produktion forderten, denkt heute fast niemand mehr.
Ja, man wissen sollte man darüber, dass halt selbst heute mit modernster Technologie in dieser Zeit dieser Stollen nicht baubar war. Man könnte in der Zeit den Stollen heute auch nicht bauen. Und das ist nur dem geschuldet, dass man praktisch ohne Rücksicht auf Menschenverluste das einfach vorangetrieben hat. Also das war eine unglaubliche Brachialgewalt, ohne eine Minute an irgendwie an die Verluste und an das, was damit verbunden ist, zu denken.
Abschließend reden wir mit ihm auch noch über die Gerüchte und Spekulationen, wonach der Nazi-Stollen womöglich größer sei als gedacht.
Ja, genau, das kannst du nicht anderen, wenn nichts erforscht ist. Nicht? Da kannst du mit allen möglichen Thesen hantieren und auch, ich meine, die Forschung durchaus auch verweigert wird, weil es gibt ganz offensichtlich aus Sicht der Republik kein Interesse zu dem, was es schon gibt, was Neues dazu zu erforschen oder zu finden. Was ist, wenn ich was finde? Das ist nur ein Szenario. Es hätte tatsächlich einen Teil gegeben, der Eschekassen hat, der versprengt ist und da liegen 8000 Leichen drin. Was tust du? Es hat jetzt keinen zusätzlichen Erkenntnis gegeben, außer dass man weiß, das hat es auch noch gegeben. Es hat keinen Benefit, aber du hast ein Riesenproblem, weil was tust du? Das ist ein Massengrab. Und da stehen 7 Häuser drauf. Du hast da echt das Problem. Was tust du mit dem Sex?
Aber glaubst du, dass diese Dinge da drinnen vorgefallen sind oder gemacht wurden?
Es ist nicht unplausibel. Also das sind Dinge, die nicht unplausibel wären. Ja? Aber was tust du mit der Erkenntnis, dass es wirklich gegeben hat und was machst du dann? Also was ist das Interesse der Verantwortlichen, da mehr zu finden, als wir was, eh schon, was wir eh haben?
Das Ding ist, man weiß ja nicht viel darüber, oder?
Was ja, genau.
Im Nachhinein dann eben, ist eben, ja. Das ist ja das Spannende, für wie das sein kann, dass da 40 Jahre lang eigentlich das jedem völlig egal ist.
Na, was für mich das Spannende ist, ist, dass innerhalb von einer kurzen Zeitspanne von 20, 30, 40 Jahren das Wissen komplett verloren geht. Das ist für mich so spannend. Wie gibt es das, dass Menschen, die da gelebt haben, und keine Ahnung davon haben?
Von diesem Stollen.
Von den Stollen oder von dem, was da vorgefallen ist oder wie das war. Und das ist vollkommen in Vergessenheit geraten und von, aus dem Wissen, aus dem kollektiven Wissen verschwunden.
Ja, das
ist zu lange Zeit gekommen hast. Jetzt ist es 10.
Danke dir.
Jetzt ist es sehr spät.
Schon gut eine Woche sind wir nun in Gusen unterwegs und eines wird uns immer wieder klar. Durch das jahrzehntelange Wegschauen sind viele Fragen rund um die lokale NS-Vergangenheit heute wohl kaum mehr zu beantworten. Eines hat sich im Laufe der Zeit auf jeden Fall verändert. Ein Teil der Einheimischen setzt sich nun aktiver damit auseinander. Und auch der Republik ist inzwischen die historische Bedeutung dieses Ortes bewusst. während durch das Befüllen des Stollens mit Beton heute nur mehr wenig vom Bergkristall übrig ist, sollen die letzten baulichen Zeugen des KZ Gusen aufgekauft und dort ein würdiger Gedenkort geschaffen werden. So zumindest steht es im türkis-grünen Regierungsprogramm. Doch wollen die aktuellen Eigentümer ihre Liegenschaften überhaupt verkaufen? Und wie soll es dann mit Gusen weitergehen? Das erfahren Sie in der 5. Ausgabe des Addendum-Podcasts Die vergessene Hölle.
Sie hörten Bergkristall, die 4. Folge einer Podcast-Serie über das vergessene Konzentrationslager Gusen, die uns vom Magazin Addendum zur Verfügung gestellt wurde. Bei den Kolleginnen und Kollegen von Addendum bedanke ich mich sehr herzlich. Den 5. und letzten Teil dieser Serie hören Sie ab Sonntag, den 31.05.2020. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zeitgeschichte wird im Falter großgeschrieben, jede Woche. Daher an dieser Stelle der Hinweis, ein Abonnement des Falter kann man auch im Internet bestellen, über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.